Der Predigttext heute, wie ich schon gesagt habe, kommt aus dem Kolosserbrief, Kolosserbrief 2. Der Apostel Paulus hat 60 Jahre nach Christus ungefähr aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom diesen Brief an die Gemeinde der Stadt Kolossea in Kleinasien geschrieben. Ich will aber, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe für euch und für die, die in Laodicea, für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleische gesehen haben, damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste zu Trügschlüssen verleite. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und darin überfließet in Danksagung. Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Auch euch, die ihr tot waret durch die Übertretungen und den überschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete.
Lass uns anfangen mit dem Gebet. Herr, vielen Dank, dass wir einen Glauben haben dürfen. Ein Glauben an dich, ein Glaube, der uns rettet, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir Fehler machen. Ich bitte dich, Herr, dass du heute unsere Herzen öffnest, damit wir verstehen, wie wir uns schützen können vor falscher Lehre. Ich bitte das in Jesu Christi Namen, aus deiner Gnade. Amen. Also letztes Mal, als ich hier war, habe ich erzählt, wo Kolosser ist. Heute ist es wichtig, dass wir auch wissen, dass es in der Nähe von Laodicea ist. Und damit möchte ich gleich anfangen mit dem Text. Dann verstehen wir auch im Text, wieso Laodicea genannt wird. Also, Paulus sagt, ich will aber, dass ihr wisset, welch einen großen Kampf ich habe. Also einen großen Kampf. Wozu ist dieser Kampf denn? Ich möchte das versuchen zu erklären, erstmal durch dieses Wort Kampf in der Bibel uns genauer anzugucken und dann auch in den Text in Kolosser auf verschiedenen Stellen und dann in Detail da in diesem Text, den wir uns heute vornehmen wollen. Als allererstes lesen wir in Philipper 1, Vers 29, denn euch wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich wundere manchmal, was manche Philosophien damit anfangen, indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir sahet und nun von mir höret. Also ein Kampf im Glauben ist hier genannt. Im nächsten Vers, wo es dieses Wort wieder gibt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgibst. gelegt hast. Also ich glaube, hier ist es wichtig zu sehen, dass wenn wir an der Ewigkeit festhalten, hilft es uns in dem Kampf heute. Weil sehr oft vergessen wir die Ewigkeit und dann sieht der Kampf heute aus, als ob das die einzige Realität ist. Dann lesen wir auch weiter noch, auch 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Also wieder mal, jedes Mal hat es mit dem Glauben zu tun in diesem Kampf. Wir lesen auch in dem 2. Kapitel, Vers 2, sondern wiewohl wir zuvor gelitten haben und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisset, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unseren Gott, bei euch das Evangelium Gottes zu verkündigen, unter viel Kampf. Wieder mal, unter viel Kampf, aber wir kriegen die Freude von Gott in diesem Kampf. Immer wieder ist es ein Kampf. In Hebräer 12, Vers 1 wird das aber als Rennbahn übersetzt. Und wenn wir uns das Wort Kampf da reinsetzen, verstehen wir, was für eine Art Rennbahn das ist. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn oder den Kampf durchlaufen, welche vor uns liegt. Es ist also ein Kampf im Glauben. Und dann auch in dem Kontext von Kolosser lesen wir, wie Paulus das versucht zu erklären, ein paar Verse weiter. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug. Also das handelt sich hier um den Glauben, um den ursprünglichen Glauben, den die Leute hatten. Später lesen wir auch, dass Paulus davon spricht, niemand soll euch um den Kampfpreis bringen. Diesen Preis, den wir bekommen, weil wir um Glauben gerungen haben. Diesen Preis, niemand soll das uns entnehmen, indem sie euch in Demut und Engelsdienst hinlegen und Sachen auflegen. Und diese Sachen sind eigentlich alles nur fleischlich. So, in Kolosser 4, Vers 12, ganz am Ende, spricht der Paulus dann von Epaphras. Und er sagt vom Epaphras, er ist ein Knecht Christi. Er, der alle Zeit in Gebeten für euch kämpft, damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen mögt. Also es handelt sich hier um einen Kampf um den Glauben. Aber für wen kämpft der Paulus hier? Zuerst kämpft er für euch. Das ist die Gemeinde in Kolosse. Und dann auch für die Gemeinde da in der Nähe, die in Laodicea. Und dann sagt er, und für alle, die ihn noch nicht im Fleische gesehen haben. Und damit sind wir dabei. Alle. Für uns hat er auch gekämpft, damit wir etwas haben. Aber worum handelt es sich hier? Damit, wozu hat er das getan? Eure Herzen, also das Gefühl innerhalb uns, das, was in uns ist, wie wir uns fühlen, was uns treibt, was uns weiterbringt, ermahnt werden. Nun, ich liebe die Schlachterbibel, aber manchmal muss man auch mal im Urtext gucken und sich fragen, ob ein anderes Wort uns das vielleicht besser zeigt. Also dieses Wort ermahnt, das heißt nahe rufen, also die Herzen nahe rufen. Oder das heißt eingeladen zu werden. Also er will die Herzen einladen zu einem zusammengeschlossen sein. Der will die Herzen einladen und das geht durch Flehen, Ermahnen und Trost. Also, das mit dem Ermahnen, ich denke, da wäre vielleicht meines Einsichts ein Einladen, würde das besser erklären in diesem Kontext. Also, er kämpft darum, dass wir unsere Herzen eingeladen fühlen. Wozu? In Liebe zusammengeschlossen zu sein. Zusammengeschlossen. Im englischen Text heißt das zusammengenäht, also zusammengewirkt, dass es zusammen bleibt, zusammengeschlossen. Zu wem? Zuallererst zu den Gemeindemitgliedern, den Leuten, die zusammen sind, den anderen Christen in der Gemeinde. Dann zu Paulus, also den, der ein Herz für sie hat, der für sie betet, der mit ihnen da sein will. Und dann auch zu Jesus. Er möchte sie festgenäht, zusammengebunden haben zu Jesus. Das ist sein Ziel. Und was will er damit erreichen? Dass sie völlige Gewissheit haben und dass sie dadurch diese völlige Gewissheit bereichert werden. Wir lesen auch weiter in späteren Texten, dass Paulus sagt, das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste zu Trügschlüssen verleite. Also dass keiner euch irgendwie vom Glauben wegkriegt, damit ihr nicht, auf Englisch sagt man vulnerable seid, also dass ihr nicht geschwächt seid in euer Leben, dass keiner euch trügen kann. Denn, in Vers 20 lesen wir, wenn ihr mit Christus den Grundsätzen der Welt abgestorben seid, was lasset ihr euch die Satzungen auflegen, als lebt ihr noch in der Welt? In dem Text spricht Paulus davon, dass die sagen euch, ihr dürft dies nicht essen, das nicht essen, dies nicht tun, das nicht tun. Ihr habt so viele extra Regeln, die sie noch dazu tun. Und in diesem Kontext merkt man, dass es wahrscheinlich irgendetwas aus dem jüdischen Hintergrund noch so Regeln, die sie meinten, ach, dieses Ding müsstest du noch dazu machen und das noch dazu. Und so haben wir heute ja auch so einiges, dass wir uns manchmal dazu tun. Und statt dass es nur Jesus ist, denken wir aber, du solltest eigentlich noch das tun. Und wenn das nicht noch dies dazu gibt, aber es ist Jesus und Jesus allein, der uns rettet. Also, völliger Gewissheit bereichert werden zur Erkenntnis. Jetzt diese Erkenntnis, das ist etwas, das im Kontrast steht zur Tradition, die wir haben. Zu diesen menschgemachten Traditionen, die wir uns öfter mal so auflegen. Wie wir uns verhalten sollen, was wann getan werden soll und wie was getan werden soll. Diese ganzen Traditionen. Denn dieses Erkenntnis steht im Kontrast, weil es hat dazu zu tun mit dem Geheimnis Gottes. Dieses Ding, das nicht jedem offenbart ist. Dieses wichtige Geheimnis Gottes zeigt uns, wie wir zu leben haben und wie wir gerettet werden. Und dieses Geheimnis ist Christus. Also wenn ich das in einem Bild euch zeigen könnte, was der Paulus hier gerne haben möchte, ist, dass wir zusammengeschlossen sind, dass unsere Herzen verbunden sind mit anderen Herzen und diese zusammengeschlossenen Herzen in Jesus zusammengeschlossen sind. Dass wir eine völlige Gewissheit haben von unserem Gerettetsein und dadurch bereichert werden. Und das alles in Jesus. Im dritten Vers lesen wir weiter. Er sagt, in dem, also in Jesus, alle, also nicht nur ein paar, sondern vollkommen alle Schätze. Und Schätze sind ja diese wichtigen Sachen, diese Sachen, die uns kostbar sind, dass alle Wichtigen, also das Vollkommene von dem wichtigen Reichtum der Weisheit. Jetzt, die Weisheit Gottes ist anders als die Weisheit der Welt. Die Weisheit Gottes fängt an mit der Ehrfurcht Gottes. Ja? Und das heißt, wir wissen, dass Gott das kann. Wir wissen, er schafft's. Wir schaffen es nie, aber er schafft's. Wir wissen, er schafft's. Diese Weisheit und der Erkenntnis. Also in Jesus ist alle Weisheit und alle Erkenntnis verborgen. In ihm ist das alles zu finden. Es ist verborgen in ihm. Also ich stelle mir vor, es ist so ein Schatz und so eine Schatzkiste, die ist in ihm vergraben. Und wie finden wir diesen Schatz? Durch das wir in Jesus graben. Jesus ist das Wort. Das Wort war am Anfang. Und deswegen sollten wir in dem Wort, sollten wir graben, Wir sollten in dem Wort suchen, diesen Schatz zu finden, der Weisheit und der Erkenntnis. Im 4. Vers lesen wir weiter: Das sage ich aber, also dass Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis hat, in ihm, das sind diesen alle in ihm verborgen. Das sagt Paulus, damit, also aus dem folgenden Grund, euch niemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleite. Dass keiner euch zu falschen Erkenntnissen führt, die euch auf verkehrten Wegen bringen. Es sieht in meinem, ich denke, das Bild, das mir am besten erklärt, ist, dass wir so anfangen, so enden, wie wir angefangen haben. Dass wir so enden, wie wir angefangen haben. Und wie haben wir angefangen? Als wir Jesus wirklich das erste Mal akzeptiert haben, war das so ein freudiger Moment. Du hast nicht dann gewundert, ob du gerettet bist. Du hast nicht dann gezweifelt, ob er dich liebt. Das war alles neu, das war alles wunderbar. Du warst verliebt, als du Jesus das erste Mal angenommen hast. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auf diesen Punkt wieder ankommen, wo wir anfingen. Das Ziel ist nicht wegzukommen vom Anfang. Das Ziel ist, beim Anfang zu bleiben. Und unser Anfang ist am Fuß des Kreuzes. Das ist, wo wir anfangen. Am Ende wie am Anfang in Jesus. Und wir sehen auch, dass der Paulus das auch so ungefähr in dem Bilde sich vorstellt. Und das zeige ich euch dann noch weiter. In Vers 5 lesen wir: Denn wenn ich auch im Fleische nicht nach abwesend bin, Paulus konnte nicht mit den Leuten sein. Wir können auch nicht immer mit unseren Geliebten sein. Aber wir können im Geiste bei ihnen sein. Wie bin ich im Geiste bei denen, die ich lieb habe? Das ist kein Hokuspokus. Im Geiste bin ich bei den Leuten, wenn ich bete für sie. Wenn ich denke an ihnen. Wenn ich sie vor Gottes Füße hinlege und für sie bitte, dass sie gerettet bleiben und gerettet werden. So bin ich im Geiste bei ihnen. Und dann sagt er noch weiter: Ich freue mich an euren Ordnungen. Ich freue mich, dass er das dazu gesagt hat. Weil wenn er das nicht dazu gesagt hätte, könnten wir uns leicht täuschen und denken, Paulus sagt, weißt du, brauchst nichts zu tun. Ja? Aber das Ding ist, wenn du ein Verhältnis mit Jesus hast, wenn du da bist, wo du angefangen hast, hast du das Bedürfnis, dich zu ändern. Als wir angefangen haben im Glauben, haben wir gewusst, wie viel wir nicht haben. Und da sollen wir nie wegkommen. Weil das ist egal, wie super du heute lebst. Du bist noch nicht da. Ich bin noch nicht da angekommen. Wir sind noch immer unterwegs. Aber wir müssen unterwegs sein wollen mit Jesus. Wenn wir nicht unterwegs sein wollen, haben wir kein Verhältnis. Wenn wir kein Verhältnis haben, sind wir nicht gerettet. Wenn du heute hier sitzt und dein Leben, wie du lebst, ist dir so egal. Du machst dir gar nicht Gedanken, ob du ein Leben lebst, das Jesus eine Freude macht. Wenn du so lebst, dann bist du nicht gerettet. Du kannst in der Kirche sitzen, du kannst im BU sein, ja, oder im BU sein, nehme ich mal an. Du kannst das alles fertig gemacht haben, du kannst große Sprüche gemacht haben. Aber wenn du nicht das Bedürfnis hast, um näher zu Jesus zu kommen, ein Leben zu haben, das Jesus eine Freude macht, wenn du dieses Bedürfnis nicht hast, hast du kein Verhältnis. Wenn du kein Verhältnis hast, hast du keine Rettung. Jesus allein rettet. Jesus allein. Dann sagt er weiter in Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. Also wie? Genau wie am Anfang, so wie wir gesagt hatten, so wie wir am Anfang waren, so sollten wir wandeln. In Freude in Jesus, gewurzelt, da stelle ich mir so eine Pflanze vor, die gewurzelt ist in ihm. Und aufgebaut, so wie so ein Gebäude, das ein Fundament hat, das stark ist, in ihm. Also gewurzelt und aufgebaut in ihm, weil er ist das Wichtige. und befestigt. Das ist so wie in einem Kontrakt, das unterschrieben ist, ist klar. Siegel ist drauf, fertig. Ja, schlussfertig, nichts ändert sich daran mehr. Befestigt im Glauben. Und warum? Wegen Jesus, der uns befestigt im Glauben. So, dann sagt er weiter, wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließend in Danksagung, also überfließend, das sollte also in uns überfließen. Wenn das überfließend ist, dann kommt es auch aus uns raus. Wenn Danksagung nicht aus uns rauskommt, dann sollten wir uns fragen, wieso sind wir nicht dankbar? Wieso fließt das nicht? Meistens fließt das nicht, weil wir uns nicht überzeugt sind von dem, dass diese Danksagung bringen sollte. Wir sollten uns hinsetzen und uns mal überlegen, was wir eigentlich geschenkt bekommen haben. Wir haben so ein Riesengeschenk. Erstmal können wir Danksagung haben, wegen dem Glauben, den wir haben, wegen Jesus, der uns geholfen hat. Aber auch können wir Danksagung haben, weil wir wissen, dass wir in ihm, wie am Anfang, uns freuen dürfen an unsere Rettung. Komm, wir gucken uns mal diese drei Worte ein bisschen genauer an. Erstmal gewurzelt, da stelle ich mir das so vor, dass wir gewurzelt sind in Jesus. Dann das zweite ist auferbaut, es ist, als ob so ein Haus ein Fundament hat, das in Jesus ist, also auf dem Fels gebaut. Und als drittes ist da ein Kontrakt, das ist Schluss, fertig, vollkommen, und das ist Jesus. Wir lesen dann im 8. Vers weiter, sehet zu, dass euch niemand beraube. Also das kann geklaut werden von uns, diese Freude, diese Danksagung, dieses Gerettetsein kann von uns geklaut werden. Und wodurch klauen sie das? Durch Philosophie. Wenn wir gucken, was ist Philosophie? Das ist, Philo ist eine Liebe und Sophie ist Weisheit. Es ist eine Liebe zur Weisheit. Das ist aber nicht die Weisheit, die in Jesus voll ist. Das ist nicht die Weisheit, die wir in Jesus finden. Das ist eine Weisheit, die einen leeren Betrug mit sich bringt. Eine Weisheit, die uns andere Sachen denken lässt, auf anderen Sachen gucken lässt. Nach der Überlegung der Menschen, also Traditionen. Ja? Das ist von Menschen. Und diese Überlegungen, diese Grundsätze der Welt funktionieren nicht nach Jesu Willen, nach dem, was Jesus getan hat, sondern nach dem, was die Menschen getan haben. Und er ist das Haupt des Leibes. Wie sieht das aus? Das Haupt des Leibes entscheidet, wo das Leib hingeht. Mein Leib geht nirgendwo hin, wenn mein Haupt das nicht entschieden hat, ja? Und so soll es mit Jesus ja auch sein. Er ist das Haupt des Leibes. Und dann erklärt er nochmal, von welchem Leib. Nämlich von der Gemeinde. Von der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der fängt alles an. Mit ihm fängt alles an. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Mit ihm fängt alles an. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist und gibt uns damit die Hoffnung, dass wir auferstehen können, wie er ist. Damit, und es ist dafür da, er in allem der Erste sei. Und die hebräische Kultur zeigt uns da genau, was das Riesengeschenk an diesem Erstensein mit sich bringt. Wenn wir einen älteren Bruder haben, in deren Kultur, der älteste Bruder bekommt alles. Alles gehört ihm. Da wäre ich sehr schlecht dran. Ich bin nämlich der Jüngste von 7. Da wäre ich schlecht dran. Aber ich wäre auch sehr gut dran. Weil wenn ich was verbaut hätte, müsste mein Bruder dafür gerade stehen. Also hätte ich das eigentlich auch moi. Ne? Das wäre alles kein Problem. Ja? So ist es mit Jesus. Der ist der Erstgeborene. Ihm gehört alles. Aber er nimmt auch die ganze Strafe auf sich. Von allen seinen Geschwistern. Die ganze Strafe nimmt er auf sich. In Kolosser 2, Vers 9 lesen wir, denn in ihm, also denn wegen dem, was davor kam, der Grund, wieso wir nicht den menschlichen Traditionen nachrennen, wieso wir nicht die folgen, in ihm, also in Jesus, wohnt. Wenn etwas wohnt, dann bleibt das ja auch da. Das findet seinen Wohnsitz da, das ist immer da. Ja? In ihm wohnt die ganze Fülle, also alles, absolut alles der Gottheit, leibhaftig. Ich fand das sehr interessant, dass Paulus hier sich entschieden hat, leibhaftig zu sagen. Und hatte dann weitergeguckt in den Text, wieso er wohl dieses Wort benutzt hatte. Und habe dann gesehen, in Vers 23 spricht er von den falschen Lehrern, falschen Propheten, die den Leuten hier erzählt haben, dass die Sachen ihren Leibe antun mussten. Und das kommt von dieser Philosophie, dass im Leib alles böse ist. Und wenn man aus dem Leib weg ist, dann ist alles gut. Aber unsere Bibel lehrt uns, dass unser Leib wird erneuert werden. Jesus hat zurzeit ein Leib. Unser Leib ist nicht das Problem, unser fleischliches jedoch. Aber er sagt, dass dieses Leibeskasteidung, großes deutsches Wort, sind jedoch nichts wert. Weil sie dienen zur Befriedigung des Fleisches. Und das Fleisch ist das Problem, nicht unser Leib. Ja? Dann sehen wir weiter in 2, Vers 10. Ihr habt alles völlig in ihm, also alles habt ihr. Es ist also klar passiert. Das ist nicht mehr etwas, das passieren muss, das ist etwas, das passiert ist. Wir haben alles völlig in ihm, also ganz und gar in ihm. In ihm, nicht in uns. Das sind seine Werke, nicht unsere Werke. Das ist, was er getan hat, nicht was wir getan haben. Er ist der Haupt, der Herrschaft und Gewalt ist. Jeder Herrschaft und Gewalt ist sein. Er ist der Chef. Also Jesus ist wichtiger als alle Traditionen und alles andere, das wir uns aufbauen. Er ist wichtiger. Im letzten Teil von unserem Text lesen wir, in ihm, also in Jesus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, nicht an unsere Kraft, sondern an seine Kraft, die er wirkt, der ihn von den Toten auferweckt hat. In Vers 14 lesen wir, dadurch, also durch dem, was er getan hat, dass er, also Jesus, unser Schuldbrief an dem Kreuz gehauen hat. Und darum geht's ja. Jesus allein, aus Gnade allein. Ja? Das ist, wie wir gerettet sind. Also die Frage, wie schützen wir uns vor falsche Lehre? Diese Frage, das größte Problem ist wir. Wir tun das nicht in unserer eigenen Kraft. Jesus schützt uns vor falsche Lehre. Durch das wir uns immer wieder an Jesus erinnern und was er getan hat, sind wir geschützt. Falsche Lehre. Durch das wir immer gucken, dass er der Mittelpunkt ist und nicht wir. Wir müssen in ihm gewurzelt sein. Er hält uns standhaftig. Der ist unser Fundament. Der ist derjenige, auf dem wir stehen. Der hat es vollkommen passieren lassen. In ihm sind wir in Liebe verbunden. Mit völliger Gewissheit, dass wir gerettet sind. Sind wir reich in ihm. In ihm haben wir angefangen und in ihm sollen wir auch zu Ende gehen. mit ihm, so wie am Anfang, so auch am Ende. Und Jesus ist wichtiger als alles andere, das wir in uns haben. Jesus allein, aus Gnade allein. Lass uns beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir uns in dich finden dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass du uns erhältst und uns hochhältst. Dass wir das nicht aus eigener Kraft machen. Erinnere uns wieder an unsere erste Liebe, Herr. An den ersten Zeiten, wo wir so sehr uns gefreut haben an dich. Und wenn es hier einen gibt, der oder die das noch nicht so erlebt haben, schenk ihnen, Herr, dass sie dich finden. Dass sie wahrhaftig dieses Verhältnis haben dürfen. Und dass dieses Verhältnis ihr Leben ändert, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder darauf bedacht machst, dass es aus deiner Gnade durch Jesus allein uns so gut gehen darf. Amen.